und wirklich eine Angehörigenberatung in Anspruch zu nehmen. Ne? Das kann jeder, jede hier machen. Und wo man dann wirklich nochmal gucken kann, wie ist denn die Situation, wie ist das Verhältnis zu dem Angehörigen und dann wirklich im Einzelfall schauen kann, was könnte der richtige Weg sein. Grundsätzlich glaube ich, ist es wichtig, die Menschen, wo wir den Eindruck hätten, konjunktiv, die haben problematischen Konsum nicht zu schonen, sondern tatsächlich zu sagen, das ist mein Eindruck und mir geht es so damit.
Erzähl mal, wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.
So Leute, herzlich willkommen zum Schaufenstergespräch. Ich bin Eileen, 18 Jahre alt und Jugendreporterin hier bei Salon 5. Und heute haben wir Irena und Barbara von der Jugendhilfe Bottrop zu Besuch, was super zu einer unserer letzten Themenwochen passt: Drogen. Falls ihr eine kleine Erinnerung braucht, könnt ihr super gerne bei uns auf unserem Instagram-Kanal unter dem Highlight Drogen nochmals nachschauen, als kleine Erfrischung. So, aber nunmehr zu unseren Gästen, Irena und Barbara. Selbstverständlich wollen wir auch euch näher kennenlernen. Irena, bitte fang doch an und stell dich einmal selber vor.
Hallo, ich bin Irena Wappnitz. Ich arbeite in der Fachstelle für Prävention. Bin studierte Sozialarbeiterin und bin jetzt seit, ich glaube, 6 Jahren bei der Jugendhilfe Bottrop und genau dafür Prävention zuständig.
Wir machen direkt weiter mit dir, Barbara. Wer bist du denn?
Ja, ich bin die Barbara Stratmann. Ich bin Einrichtungsleiterin der Jugendhilfe Bottrop e.V. und bin seit 2013 dort tätig. Bin vom Grundberuf Sozialarbeiterin, ja, mache Jugendberatung, Drogenberatung, Angehörigenberatung und war zwischendurch auch schon mal mit der Irena in der Prävention unterwegs.
Super. Dankeschön an euch beiden. Wir haben natürlich auch Fragen vorbereitet. Wir sind gespannt und wir sind neugierig auf euch. Fangen wir doch mal mit dir an, Irena. Was genau macht ihr eigentlich bei der Jugendhilfe Bottrop? Wie kann ich mir euren Arbeitsalltag vorstellen?
Ja, also Fachstelle für Prävention. Alltag. Ich glaube, so einen richtigen Alltag gibt es da nicht wirklich. Ich arbeite unter anderem mit Schulen zusammen, um dort Konzepte zu entwickeln für einen präventiven Umgang in Schule, aber eben auch, um zu gucken, welche Informationen werden benötigt zum Thema Drogenkonsum, was hat das eigentlich zu tun mit Identität und Entwicklung. Dieses Thema ist eins, das die Prävention sehr stark beschäftigt. Das machen wir nicht nur mit Schule, sondern auch mit Jugendhilfe. Wir bieten offene Fortbildungen an, zu denen jeder sich anmelden kann. Wir haben aber auch Methodenfortbildungen zu Gesprächsführungen, arbeiten mit Politik zusammen, versuchen da auch eine Lobby für Jugendliche zu schaffen und eben die mit ihren Themen auch zu unterstützen. Genau, und in der Drogenberatung sieht das ein bisschen anders aus.
Genau, Irena meinte ja gerade auch schon, der Arbeitsalltag ist immer unterschiedlich. Deshalb interessiert uns ganz klar, Barbara, wie sieht denn dein Arbeitsalltag dort aus, wenn man überhaupt von einem Alltag sprechen kann?
Ich glaube, es ist tatsächlich in der Drogen- und Jugendberatung und Angehörigenberatung eher so, dass es einen Alltag gibt. Es gibt natürlich immer mal wieder Ausreißer im Alltag und Menschen, die zu uns kommen, die auch für Aufregung sorgen. Aber wir haben durchaus strukturierte Sprechzeiten, Arbeitszeiten und wir bieten für Jugendliche Beratung an mit allen Themen, die so anstehen im jugendlichen Alter. Also Familie, Zukunftspläne, Sexualität, sexuelle Identität, Freundschaften, Peers, Schule, Ausbildung, solche Dinge. Ne? Das sind ganz wichtige Themen, mit denen wir uns befassen. Jetzt mal ganz abgekoppelt von dem Thema Drogen. Ne? Man kann also mit allem zu uns kommen, was im jugendlichen Alter so ansteht. Drogenberatung ist ziemlich weit gefächert. Also das fängt an von einer Beratung einfach zu Risiken, Gefahren, was Substanzkonsum angeht und hört auf bei einer Therapievermittlung oder nach Vermittlung in Entgiftung. Wir bieten psychosoziale Begleitbehandlung an für substituierte Menschen, also Menschen, die von Heroin abhängig sind. Und wir bieten an eine Beratung, die in Richtung Abstinenz geht, in Richtung kontrolliertem Konsum, ja, könnte ich jetzt noch ganz viel zu sagen, aber ich bleib mal da stehen an der Stelle. Und dann bieten wir noch an, das finde ich wirklich wichtig, Angehörigenberatung. Das bedeutet nicht nur Eltern von Menschen, die einen problematischen Substanzkonsum zeigen oder wo zumindest die Angehörigen der Ansicht sind, dass der Konsum problematisch ist, sondern auch Geschwister, Freundinnen, LebensgefährtInnen. So, das sind unsere Aufgaben. So, ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe. Jugend, Drogen, Angehörigen, genau. Ne? Das ist so ein bisschen Alltag, ja.
Kann diese Struktur, die du eben erwähnt hast, auch dem möglichen Druck, der in dieser Arbeit verankert ist, vorbeugen? Oder inwiefern ist dieser Beruf auch mit Druck verbunden?
Ja, ich sag mal, in jedem Job gibt es ja zwischendurch mal Phasen, wo man mehr Stress hat oder weniger Stress. Ich finde, das Wichtigste an so einer Arbeit ist, dass es eine gute Organisation gibt, dass das Ganze gut eingebunden ist in ein funktionierendes Team, was gerne miteinander arbeitet, mit einer klaren Haltung zu den Menschen, die zu uns kommen, mit klaren Zielen, in einer guten Absprache und auch ja, mit viel Kreativität. Also, dass man immer wieder nochmal zusammen guckt, was wollen wir eigentlich machen, ist das, was wir machen, gut so, wie es ist und wohin wollen wir uns entwickeln. Und dann, finde ich, kann man Druck oder Stress oder Anstrengung gut aushalten und miteinander teilen und ertragen. Ne? Ich erlebe persönlich diese Arbeit mit den Menschen, die zu uns kommen, als total befriedigend und mir macht es Spaß. Und ich denke, kann ich für meine KollegInnen mitsprechen, das ist einfach eine Arbeit, die macht Sinn und viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Themen. Ja, und wir haben es ja alle gelernt.
Genau. Also wir haben ja den Fokus bei diesem heutigen Gespräch auch auf Drogen gelegt. Und mich würde da interessieren, was würdest du einer jugendlichen Person, die ein Drogenproblem hat und anschließend auf euch zukommt, als allererstes raten?
Also als allererstes würde ich gar nichts raten, sondern ich würde erstmal gucken, wer kommt denn da so rein? Was ist das für ein Mensch? Und ich würde ganz viele Fragen stellen. Also ich würde erstmal gucken, wen habe ich vor mir, wer ist das, was braucht die Person, ja, um dann zu gucken, wie gehe ich weiter vor. Also wir sind ja nicht eine Einrichtung, die per se abstinenzorientiert ist. Das heißt, manche Jugendliche oder auch Erwachsene kommen ja zu uns und denken, oh, da wird dann erstmal gesagt, hör auf damit und das ist gefährlich. Also das wissen die Leute ja nur selber. Ne? Das weiß ja irgendwie jeder, dass Drogenkonsum auch immer risikobehaftet sein kann, je nachdem wie und mit wem und in welchen Kontexten man konsumiert. Von daher gucken wir immer erstmal, was ist das Anliegen von den Menschen, die da kommen. Es gibt Leute, die sagen, ich will weniger konsumieren. Es gibt Leute, die sagen, ich will ganz aufhören und dementsprechend haben wir eine Menge an Möglichkeiten, wie wir vorgehen können. Fängt wirklich an, ne, bei einer Beratung, hört auf bei einer Therapie oder auch ja, eine Substitutionsbehandlung einzuleiten. Ne? Natürlich bieten wir auch an, dass man ein bisschen was erzählt über die Substanz und über die Gefährdung und darüber, wie man relativ safe konsumiert. Und also da geht es mehr so um Vermittlung von Inhalten, von Sachinformationen. Aber wir sind jetzt nicht eine Beratungsstelle oder die Suchtprävention weiß, da ist Irena, aber die Fachfrau. Es ist jetzt nicht, damit den Leuten geholfen ist, abzuschrecken und zu sagen, ist gefährlich und mach das nicht. Na, sondern wir gucken, wer kommt da und was braucht die Person. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage ordentlich beantwortet habe, weil ne, du hattest ja gefragt, was rätst du als erstes? Und ich habe ja gesagt, nee, ich stelle erst mal Fragen.
Genau, ich würde sagen, die Frage zieht ja eben darauf ab, was eigentlich so der erste Ansatz von euch ist. Und dennoch finde ich, hast du die Frage super beantwortet. Apropos Gefährdung. Irena, gibt es eine bestimmte Droge, die Jugendliche am häufigsten konsumieren und mit der sie auch die stärkste Sucht entwickeln? Ich würde ja auf Alkohol tippen.
Also wenn du auf Abhängigkeit abzielst, das ist immer ein bisschen schwierig, da drauf zu gucken. Abhängigkeit ist ja eine chronisch-psychische Erkrankung, sodass das immer die Frage ist, was wird eigentlich am meisten konsumiert und wovon wird man am meisten abhängig? Das ist ein bisschen zu differenzieren. Also ja, die meisten konsumieren Alkohol, auf jeden Fall. Tabak hatte in den letzten Jahren auf jeden Fall einen Rückgang. Kommt aber aktuell auch aufgrund der E-Zigaretten und Vapes, kriegt das gerade einen neuen Aufschwung, aber der ist noch nicht so riesig. Das, bei den illegalen Substanzen ist es so, dass wenn eine illegale Substanz konsumiert wird, ist, ich glaube, in 90% der Fälle Cannabis ist und die anderen Substanzen wesentlich seltener konsumiert werden. Diese Zahlen sind aber auch damit zusammenhängend, dass die Menschen das probieren. Also gerade im Jugendalter geht es mehr darum, was auszuprobieren. Und eine Abhängigkeit kommt nicht vom Ausprobieren. Also ne, es gibt auf jeden Fall Faktoren, wo das Ganze natürlich problematischer werden kann und dann auch eher und schneller eine Abhängigkeit entstehen kann. Aber die Gleichsetzung funktioniert nicht ganz. Von daher ist das schwierig zu sagen, die Substanz macht Jugendliche am abhängigsten. Genau.
Super, gut zu wissen, dass es eben ein so vielfältiges Thema ist. Barbara, sagen wir mal, wir haben eine Freundin oder einen Freund oder eine bekannte Person, die eben von einer Drogensucht betroffen ist. Wie könnten wir da als außenstehende Person damit umgehen?
Also erstmal ganz klar, es gibt ja die Möglichkeit, sich dann tatsächlich, wenn man hier in Bottrop wohnt, bei uns zu melden und wirklich eine Angehörigenberatung in Anspruch zu nehmen. Ne? Das kann jeder, jede hier machen. Und wo man dann wirklich nochmal gucken kann, wie ist denn die Situation, wie ist das Verhältnis zu dem Angehörigen und dann wirklich im Einzelfall schauen kann, was könnte der richtige Weg sein. Grundsätzlich glaube ich, ist es wichtig, die Menschen, wo wir den Eindruck hätten, konjunktiv, die haben problematischen Konsum nicht zu schonen, sondern tatsächlich zu sagen, das ist mein Eindruck und mir geht es so damit. Ja, also letztendlich eher von sich zu sprechen, als in Vorwürfen auf die Person zuzugehen oder zu sagen, du hast da ein Problem und du musst da was verändern, sondern eher mit Ich-Botschaften zu sagen, ich halte das schwer aus zu sehen, dass du morgens nicht aus dem Bett kommst, dass du vielleicht deinen Abschluss nicht schaffst oder ich mache mir Sorgen um dich, so vom Prinzip her. Und wir sagen immer mal wieder, je nachdem, in welchem Stadium man so ist als Angehörige, dass es ja gerade, wenn jemand wirklich eine ausgeprägte Sucht hat, wichtig ist, zu lernen, sich wieder um sich zu kümmern und nicht so sehr auf den Angehörigen zu fokussieren. Da müsste ich aber jetzt wirklich sehr weit ausholen, um das nochmal genauer zu erklären. Also das ist zum Beispiel was ganz anderes, ob ein Kind zu mir kommt oder eine Jugendliche und sagt, meine Mutter trinkt. Oder ob, das hatten wir auch, ne? Da würde ich nochmal anders vorgehen, als wenn eine Mutter kommt und sagt, mein 17-jähriger Sohn, da habe ich Cannabis gefunden. So, ne? Da gehe ich ganz anders mit um. Ne, bei dem Kind würde ich schon eher nochmal gucken, wie kann ich das Kind oder die Jugendliche stärken. Und bei der Mutter würde man nochmal ganz anders vorgehen. Also zu sagen, okay, es geht auch darum loszulassen, es geht darum, seine Sorge zu formulieren, aber auch die Verantwortung bei demjenigen, der konsumiert, zu lassen. Das ist aber manchmal, das ist so leicht gesagt, unheimlich schwer, wenn man sieht, dass jemand vielleicht in einer Phase der Abhängigkeit ist, wo er vielleicht nicht viel verändern mag oder kann und das dann auszuhalten und trotzdem Grenzen zu setzen. Das ist ein ganz, ganz diffiziler Prozess, wo das auch nicht mit einem Gespräch getan ist. Also gerade Eltern und Angehörige brauchen da oft lange viel Beratung und Unterstützung, ne, weil man ja dazu neigt, den anderen auch verändern, retten zu wollen. Was, ja, logisch ist, wenn man Menschen liebt und sich um die Sorgen macht.
Wenn man sich dann eben in solchen Situationen befindet, also in solchen Beratungsgesprächen, wie ist da die Bindung zwischen euch und der Person, die ihr eben beratet, also mit den Jugendlichen vor allem? Dürft ihr überhaupt persönliche Bindungen eingehen oder sollte jene Bindung eher total strikt erfolgen?
Also wir sitzen da ja als Menschen und da kommen Menschen und da entsteht ja sowieso immer erstmal Kontakt. Ne? Da, also das ist ja das Gute an uns Menschen, wir sind ja keine künstliche Intelligenz, sondern wir sitzen da mit unseren Lebenserfahrungen als Identitäten und setzen uns gegenüber und dann muss man gucken, was entsteht. Der Unterschied zwischen einer persönlichen Bindung und einer professionellen Beziehung ist natürlich, dass wir die Menschen, mit denen wir arbeiten, nicht mit zu uns nach Hause nehmen, uns nicht mit denen privat treffen und auch nicht in deren Leben privat auftauchen. Aber natürlich entsteht eine Arbeitsbeziehung und das, was wir machen, ist Beziehungsarbeit, ne? Und das heißt auch, in dem vorgegebenen strukturellen Rahmen für jemanden da zu sein, sich auch partiell zu zeigen, so wie es für denjenigen wichtig und gut ist, und den anderen durchaus wahrzunehmen, auch mit dem, was da ist an Gefühlen und Gedanken. Und natürlich, sonst würden wir diesen Job nicht machen, sind diese Menschen für uns auch wichtig, ne? Aber es gibt dann eben diese Grenze zwischen privater Beziehung und beruflicher Arbeitsbeziehung. Ist das klar, was ich meine? Oder muss ich noch mehr erklären dazu?
Für mich ist es auf jeden Fall klar. Fürs Publikum auch. Wir sehen nickende Köpfe. Super. Also eine total interessante Arbeit. Irina, welches Ziel möchtest du denn mit deiner Arbeit bei der Jugendhilfe Bottrop erreichen?
Ich möchte Erwachsene dazu befähigen, mit Jugendlichen zu dem Thema in Kontakt zu gehen und davor keine Scheu mehr zu haben und unter anderem halt in diesem Zusammenhang auch eine Lobby für Jugendliche zu schaffen, dass eben nicht eine Stigmatisierung entsteht, dass mehr Verständnis für die Themen von Jugendlichen da sind und auch für die Lebenslage von Jugendlichen und die Probleme, mit denen die sich auseinandersetzen müssen.
Dankeschön. Bevor wir mit den Fragen weitermachen, gibt es jetzt ein kleines Special. Und zwar haben wir ein Video eingesendet bekommen von einer ehemaligen Jugendreporterin, Dina. Und sie hat eine Recherche bei Korrektiv zu dem Thema Drogen veröffentlicht. Passt super, deshalb schauen wir uns das Video nun gemeinsam an und werden danach weitermachen.
Hallo Leute, ich bin Dina oder Dino, wie mich viele kennen. Ich war jetzt die letzten 3 Jahre Salon 5 Reporterin, Jugendreporterin und bin jetzt leider weg und in Mainz beim ZDF. Und genau, erstmal Peace an alle Leute. Ich bin 19 Jahre alt, habe den ganzen Bums erzählt, aber es ist auch gar nicht so spannend, weil ich wollte heute eigentlich mit euch ganz kurz darüber quatschen, was eigentlich bei der Recherche passiert ist. Ich habe eine Investigativrecherche gemacht mit David Schraben gemeinsam und die wurde vor ein paar Wochen bei Korrektiv veröffentlicht. Also, wie war die Recherche? Ich sag mal so, es war schon echt cool, als junger Mensch, als Jugendreporterin eine Investigativrecherche machen zu dürfen, weil das nicht ohne ist. Da lernt man ein journalistisches Handwerk nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise. Man beschäftigt sich mit ganz anderen und vor allem sehr intensiven Themen, die halt auch so ein bisschen mit einem vielleicht anstellen können. Unter anderem haben wir über Drogen gesprochen, um genauer zu sein, und die Amorphinbehandlungen von Heroinabhängigen. Diamorphin ist reines Heroin und damit darf man in Deutschland legal heroinabhängige Menschen substituieren. Das ist gut, das funktioniert und das ist hilfreich. Das Problem ist, dass in Deutschland damit Geld gemacht wird. Und zwar ziemlich viel Geld. Eine Gruppe aus NRW macht damit Millionensummen und dieses Problem, diesen Missstand haben wir aufgedeckt. Wie die Arbeit so ergangen ist, es war hart, es war sehr viel, sehr, sehr viel, was man machen musste. Ich bin zu Menschen hingefahren, ich habe mit Quellen gesprochen, ich habe super viele Informationen gesammelt, hatte Berge an Papier, die ich durchgegangen bin und musste mich mit Themen und mit vor allem Formen von Texten auseinandersetzen, die ich vorher noch gar nicht kannte. Das ist so eine kleine Hürde, die man irgendwie überwinden muss, aber ich sage euch, es macht so viel Bock, investigativ zu arbeiten. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Sherlock Holmes oder wie irgendeine andere Detektivin. Es macht so viel Spaß und dann vor allem am Ende das fertige Konstrukt zu haben, ist halt auch irgendwie krass, weil da hat man halt am Ende einfach eine Investigativrecherche gemacht. Und es ist nicht ohne, es ist auch manchmal emotional belastbar oder belastend, aber man muss darüber reden und ich hatte ein sehr gutes Team hinter mir, was mich sehr unterstützt hat und das hat mir sehr geholfen bei der ganzen Arbeit, so einen Rücken zu haben, der einen aufhängt. Und vielleicht habt ihr auch mal Bock, investigativ Recherche zu machen. Und falls ihr da noch Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne fragen, wie das noch so weiter für mich war. Ich kann es euch auf jeden Fall voll ans Herz legen. Es ist eine sehr, sehr schöne Sache, auch mal ein bisschen aus seiner Comfortzone zu kommen und so über sich hinauszuwachsen. Das ging es mir zumindest. Und Ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt. Ich muss jetzt auch los. Ich bin ein bisschen auf dem Sprung. Genau, ich wünsche euch allen jetzt noch eine ganz, ganz tolle Teamkonferenz. Fühlt euch gedrückt und wir sehen uns hoffentlich ganz bald. Tschüsschen!
So, liebe Worte von der Dina. Barbara, im Laufe des Gesprächs ist ja auch das Stichwort Substitutionsbehandlung gefallen. Was genau kann man sich darunter vorstellen und wie sieht eine solche Behandlung überhaupt aus?
Ja, da könnte man jetzt allein wieder ungefähr eine Stunde drüber sprechen, ne? Die Dina heißt sie, glaube ich, ne? Hat ja gerade erzählt, dass sie was zu Diamorphin recherchiert hat. Eine Diamorphinbehandlung ist ja letztendlich noch nicht lange möglich und in Deutschland eigentlich auch nur unter bestimmten Kriterien. Und wir finden auch grundsätzlich eine Diamorphinbehandlung für chronisch Abhängige, längst Abhängige, also Langzeitabhängige mit großer Komorbidität und möglicherweise schon verschiedensten Versuchen überhaupt beigebrauchsfrei, also ohne noch eine andere Substanz zu leben, für durchaus sinnvoll. Wir finden das ganz lohnenswert, darüber nachzudenken und man denkt auch darüber nach, retardiertes Diamorphin abzugeben, also Diamorphin-Heroin in Tablettenform. Aber alles natürlich nur kommunal eingebunden, mit einer ordentlichen psychosozialen Begleitbehandlung dabei, eine gute Anbindung an das psychiatrische gesundheitliche Versorgungssystem. Und wir haben hier in Bottrop ja schon seit Jahrzehnten ein ganz gutes Netz und eine sehr enge Kooperation mit niedergelassenen Arztpraxen und also Ärztinnen und Ärzten, wo wir uns wirklich regelmäßig treffen und wir waren in Bottrop eine der ersten Kommunen auch in NRW, die überhaupt eine Substitutionsbehandlung angeboten haben. Ne? Das ist für Leute, die von Heroin abhängig sind und in den 80ern hat man das noch mit Codein gemacht, was viele kennen von Hustensäften, was eben ein Opiat ist. Und Ziel des Ganzen ist, also dieser Substitutionsbehandlung, die Leute aus diesem Kreislauf, Beschaffungskriminalität, Haft, Verelendung, körperliche Erkrankungen rauszuholen, dass die einfach stabil leben können. Und damals, in den 80ern, hat man gedacht, das Ziel ist die Abstinenz. Heute weiß man, es ist eine chronische, schwere Erkrankung für viele Menschen, bedeutet Substitution, lebenslange Substitution. Na, heute substituiert man mit anderen Substanzen, Methadon, Polamedon, Subutex, das wird jetzt, glaube ich, zu weit führen, aber ist grundsätzlich eine wirklich gute Geschichte, um Leute stabil zu halten. Und Diamorphin, also reines Heroin, ist im Moment in Deutschland eben nur intravenös zugänglich. Also müsste man injizieren und weil es eine geringe Halbwertszeit hat, muss man da dreimal am Tag manchmal initiieren und das ist für viele Praxen viel zu aufwendig und retardiert würde auch mit Sicherheit mehr Sinn machen, weil dieses Spritzen für viele Leute auch suchtauslösend ist. Ne? Das Ritual gehört ja auch mit dazu und ganz viele Leute, für die es überhaupt in Frage käme, also die schon seit Jahrzehnten drauf sind und alles Mögliche versucht haben, haben überhaupt gar keine vernünftigen Venen mehr, ne? Wo man das Ganze zuführen kann. Und von daher, wir stehen total hinter einer Diamorphinbehandlung, eingebettet kommunal mit einer vernünftigen PSB für bestimmte Leute, die eine lange Zeit abhängig sind, ne, auf jeden Fall älter sind als 23, gibt noch ein paar Kriterien. Aber natürlich kann es nicht sein, dass das nicht eingebettet in eine Fachlichkeit passiert. Das ist aber in Bottrop nicht der Fall. In Bottrop läuft es gut. Also Diamorphinbehandlung gibt es hier noch nicht, ne? Um das klar zu machen. Ja.
So Leute, das war jetzt schon ganz schön viel Input. Vielen Dank an euch beiden. Jetzt würde mich natürlich interessieren, habt ihr noch Fragen? Ich wende mich an das Publikum. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne die Hand heben und wir geben das Mikrofon rum.
Ja, erstmal großen Respekt an eure Arbeit. Finde ich echt eine gute Sache und auch schön, dass ihr euch von der Sozialarbeit in die Richtung entschieden habt. Bei Jugendlichen, wie hoch ist denn da so die Rückfälligkeitsrate? Also ich habe mich so ein bisschen jetzt mit Erwachsenen beschäftigt, da ist die relativ hoch tatsächlich. Bei Jugendlichen hat man irgendwie dann ein bisschen, glaube ich, die Hoffnung, dass die jünger sind und das vielleicht nicht nochmal vorkommt. Was habt ihr da so für Erfahrungen mit?
Ja, also Sucht ist eine Erkrankung, also wenn es eine Abhängigkeit gibt tatsächlich, ne, da gibt es ja auch bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen, dann ist das schon eine Krankheit, wo man davon ausgeht, dass sie in Wellen verläuft. Also dass es viele Rückfälle gibt, bevor es denn wirklich zu einem gänzlichen Ausstieg kommen kann, wenn die Leute es denn wollen. Also ne, lange Zeit war das in der Suchthilfe ja verpönt, da hat man immer nur über Abstinenz geredet. Aber es gibt ja auch Menschen, die wollen kontrolliert konsumieren. Und ich denke, die Zahlen, ich kenne offen gestanden jetzt nicht die neuesten Zahlen von stationären Therapien für Jugendliche, aber die bewegten sich immer so bei den illegalen Drogen. 70% im ersten Jahr werden rückfällig, 30% nicht. Ne? Aber es ist auch total schwer, das überhaupt zu erforschen, weil man ja eine Katamnese machen muss, also nach Begleitung und Nachbefragung. Und was bei der Sucht ja immer so auffällig ist, das ist ja mehr so eine Erkrankung, die auch sehr stigmatisiert ist. Man macht diese, also es gibt kaum so einen Aufschrei, wenn es um Depression oder eine Angsterkrankung oder eine Essstörung gibt. Da sind die Rückfallquoten, wenn man denn von Rückfällen sprechen will, ähnlich. Ne? Also bei anderen Erkrankungen, die auch chronisch sind, da sind die Rückfallquoten mit Sicherheit genauso hoch. Also ich glaube, man muss psychische Erkrankungen, und die Sucht ist ja eine psychische Erkrankung, eher so verstehen, dass das im Lebensverlauf ein Thema ist, was einen begleitet und wo man mehr und mehr Stabilität gewinnen kann. Ne? Nur bei der Sucht ist es so, dass dann alle sagen, ah, ist ja wieder rückfällig geworden. Und überlegen wir mal selber, wenn es um Verhaltensveränderungen geht und wenn es nur Kleinigkeiten sind, wie schwer das manchmal fällt, sozusagen bestimmte Dinge zu verändern und dass wir alle jeden Tag ja immer rückfällig werden. Und das ist so, ich finde, bei der Sucht ist das immer so ein bisschen gemein, dass alle sagen, es hat ja keinen Sinn. Aber vielleicht gibt es trotzdem kleine Schritte. Vielleicht gab es einen Rückfall in irgendeiner Situation, die problematisch war. Aber vielleicht sind trotzdem ganz viele Dinge gelernt worden, die vor einer Therapie nicht da waren. Ne? Vielleicht gibt es zum Beispiel eine bessere Abgrenzung gegenüber der Mutter oder so. Und trotzdem gibt es einen Rückfall und dann gibt es wieder einen neuen Versuch. Ne? Und das wird man bei Depression oder Schizophrenie nie so, also wird es nie so stigmatisiert, wenn es Rückfälle gibt wie bei der Sucht.
Dazu hätte ich dann tatsächlich noch eine andere Frage. Ich wollte erst abwarten, aber es passt jetzt perfekt. Hängen oft ein Suchtverhalten oder eine Abhängigkeit mit Traumata zusammen? Also hängt da immer irgendwie ein psychischer Konflikt mit zusammen? Oder immer ist jetzt sehr krass gesagt, aber ist das häufig der Fall? Weil man hört ja eigentlich immer, ja, der hatte Probleme in der Familie und dann ist das und das passiert und dann ist er drogenabhängig geworden. Ist das wirklich so oder gibt es da eigentlich gar keine Verallgemeinerung?
Doch, das ist wirklich so. Also nicht immer. Aber Traumata sind schon ein großes Thema bei Abhängigkeit. Ich denke, die sind auch bei anderen psychischen Erkrankungen ein großes Thema, aber bei Abhängigkeit wissen wir das. Es gibt nochmal geschlechtsspezifische Unterschiede. Also es ist jetzt nur aufgeteilt in ne, die also Männer-Frauen-Kategorisierung, was man von der Forschung weiß. Dass wirklich viele Frauen sexuellen Missbrauch erlebt haben. Also da gibt es Studien, die gehen von 70-90% aus. Bei Männern weiß man, dass es ganz viel Gewalterfahrung gibt. Meistens aber dann von Männern, also meistens auch familiär, also dass das ein großes Thema spielt. Wir können von Bindungstraumata ausgehen, also das ist jetzt auch ein abendfüllendes Thema, ne? Also dass frühkindlich, also da spreche ich jetzt so von ne, auf die Welt kommen bis 3 Jahre, dass da wirklich Dinge grundlegend schiefgelaufen sind, also im Sinne von Verlässlichkeit oder auch Gewalt, Versorgung, Vernachlässigung. Das sind große Themen in der Sucht. Also es gibt mit Sicherheit noch andere Zusammenhänge. Und wenn man davon ausgeht, dass jede vierte Frau in irgendeiner Form schon einen Übergriff erlebt hat, ist ja nicht jede vierte Frau süchtig. Ne? Also es ist nicht so einfach, den kausalen Zusammenhang herzustellen. Aber Traumatisierung und Abhängigkeit, sagen die Zahlen und auch unsere Erfahrung, hängt ganz eng miteinander zusammen und macht ja auch Sinn. Also ne, wenn man sich vorstellt, also so Flashback erleben, was erzeugt wird über Traumata, kriegt man natürlich super weg, indem man sich dämpft, ne, mit entsprechenden Substanzen.
Ich hätte eine Frage, und zwar, kann das auch sein, kann das auch sein, dass zum Beispiel die Mutter oder der Vater alkoholerkrankt ist oder drogenerkrankt ist, also suchterkrankt ist, kann das auch sein, dass das sich auf die Kinder überträgt?
Also das würde ich ausschließen, jetzt genetisch, ne, würde ich das ausschließen. Man weiß aber, dass es ein Modelllernen ja gibt, ne? Also das ist ja eine, ich sag mal, aus der Verhaltenstherapie entnommene Annahme, also dass man darüber, was Eltern einem vorleben, auch lernt, ne? Und von daher macht es natürlich Sinn, dass wenn ich sehe, Konflikte werden mit Alkohol gelöst, oder aber wenn ich sehe, ich bleibe jetzt nur mal beim Alkohol. Ja, Alkohol ist ständig da, ist ständig Thema in der Familie und es wird halt gemeinsam konsumiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da selber auch eine Nähe zu entwickle, natürlich relativ hoch. Aber vererbt wird es mit Sicherheit nicht. Aber es gibt, wenn es eine Abhängigkeit gibt, tatsächlich ja auch bestimmte Dinge, die Eltern nicht so gut im Erziehungsverhalten hinkriegen, als wenn man nicht abhängige Eltern hat, also Verlässlichkeit, Versorgung, Grenzsetzung, also all diese wichtigen Bindungsthemen sind natürlich bei süchtigen Eltern oder abhängigen Eltern, ich mag den Begriff Sucht nicht so gern, sind die natürlich weniger gut ausgeprägt als bei Menschen ohne Abhängigkeitserkrankung. Aber auch da nochmal, man darf es nicht man darf die Differenzierung nicht rausnehmen. Es gibt durchaus auch Menschen, die sind substituiert oder haben eine Alkoholabhängigkeit oder auch eine psychische Erkrankung, die es hinkriegen, Kinder sicher aufwachsen zu lassen. Ne? Also muss immer genau hingucken. Aber natürlich gibt es in suchtbelasteten Familien, wo wir zum Beispiel auch wissen, dass Gewalt eine große Rolle spielt, Vernachlässigung eine große Rolle spielt, auch ein erhöhtes Risiko, selber an der Sucht zu erkranken. Besonders erhöht ist es übrigens, wenn der Vater getrunken hat, dass die Söhne auch eine Sucht entwickeln. Die Töchter von diesen Vätern heiraten eher alkoholabhängige Männer. Also jetzt ganz platt und pauschal.
Hi, also ich bin Romans und habe jetzt ganz spontan übernommen. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben auf dem Handy, weil ich ein bisschen vergesslich bin. Aber es sind noch ganz einfache Fragen. Ich habe mich erstens nur gefragt, wann und wie man euch erreichen kann, also ob es eher telefonisch ist oder ob ihr vielleicht sogar auf Social Media aktiv seid. Und dann habe ich mich auch gefragt, weil ich bin jetzt persönlich nicht aus Bottrop, sondern aus Bochum, wie man das dann, ob es in Bochum vielleicht auch sowas gibt, wahrscheinlich schon. Und wenn, ob ihr da auch in Kontakt untereinander sind, also ob die Städte übergreifend in Kontakt miteinander sind. Und das waren erstmal meine ersten zwei Fragen.
Genau, also erreichbar sind wir für Jugendliche auf jeden Fall telefonisch, per E-Mail. Wir haben eine WhatsApp-Nummer. Wir haben eine digitale Zugänglichkeit, da wir Teil des Modellprojekts sind zur Digitalisierung von öffentlichen Zugängen, sodass wir auf vielen Wegen erreichbar sind. Man kann natürlich auch einfach gerne reinkommen und dann gucken wir, ob es Zeit vorhanden ist oder ob wir einfach schnell einen Termin machen und uns dann Zeit dafür nehmen, weil wenn es um Beratung geht, dann ist uns einfach auch wichtig, Zeit dafür zu haben und uns Zeit dafür zu nehmen, gerade eben auch für junge Menschen und da was zu ermöglichen. Genau. Die zweite Frage ging Bochum. Genau. Jede Stadt ist, und bitte korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch bin, dazu verpflichtet, Drogenberatung anzubieten. Das heißt, Drogenberatung ist immer kommunal vorhanden. Andererseits schließt das aber eben aus, dass wenn ich in Essen wohne, in Bottrop, in die Drogenberatung gehen kann. Dadurch, dass das Ganze halt von der Kommune, also von der Stadt oder von der Gemeinde finanziert wird. Das ist so ein bisschen die Krux daran. Es gibt unterschiedliche Vernetzungsmöglichkeiten. In der Prävention gibt es zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Prävention, wo alle Fachstellen sich, ich glaube, alle 2 Monate treffen, immer im Abwechsel, präsent und digital, und eben über gemeinsame Themen sprechen, gucken, was hat sich verändert, welche Fortbildungen kann man empfehlen, gibt es irgendwie was vielleicht auch von der Polizei oder von der Politik, aktuell natürlich Cannabis-Gesetzgebung, wie sind da so die Herangehensweisen, Einschätzungen und wie kann man mit dem Thema umgehen? Da gibt es auf jeden Fall eine Vernetzung zu.
Ich will nur noch eine Sache sagen zu Bochum. Also für, wir sind ja in diesem Modellprojekt DigiSucht. Wenn ihr auf unsere Internetseite geht, könnt ihr das auch sehen. Da gibt es auch einen QR-Code, ne? Und eine Verlinkung. In diesem Projekt sind wir tatsächlich als Standort für die unter 18-Jährigen zuständig, örtlich. Das heißt, wenn man in Erfurt sitzt, könnte man sich da auch anmelden und wir könnten Chatberatung machen, Videoberatung. Genau, mehr will ich dazu jetzt nicht erzählen, aber das wäre eine Ausnahme und das Modellprojekt geht noch bis Ende des Jahres, das ist verlängert worden. Wie das dann danach läuft, wissen wir noch nicht so genau, also wie es dann mit den Zuständigkeiten ist, aber das ist eben eine Möglichkeit, auch nochmal anders zu uns Kontakt aufzunehmen. Das heißt, DigiSucht kann man finden, ne? Und da kann man sich bei uns anmelden.
Meine Frage passt vielleicht ein bisschen dazu, weil du gerade über Zuständigkeiten gesprochen hast und dass jede Stadt das anbieten muss. Wie ist denn so eure Auslastung? Also habt ihr, seid ihr genug Männer und Frauen, seid ihr genug Leute, um das zu stemmen? Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie viele Menschen sowas in Anspruch nehmen. Deswegen, das wäre so der erste Teil der Frage. Und dann wäre vielleicht noch die Frage, wer irgendwie mehr vorbeikommt, also die Menschen, die irgendwie konsumieren und sagen, ich brauche Hilfe, oder die Menschen, die irgendwie Angehörige sind und sagen, ich kenne jemanden, der braucht Hilfe und ich weiß nicht, wie ich dem helfen kann. Also welche Seite, mit welcher Seite redet ihr mehr?
Also nur mal ganz kurz, was die Auslastung angeht, können wir ganz klar sagen, wir sind immer irgendwie so ein bisschen am Limit. Und in diesen Krisenzeiten, die wir ja im Moment haben, wird es mehr. Also was wir deutlich merken, nach Corona ist ein Anstieg an Jugendberatung, an Angehörigenberatung, weil einfach in den Familien ganz viel passiert ist und mit den Jugendlichen viel passiert ist. Jetzt ohne alle Jugendlichen, die in Corona gelebt haben, stigmatisieren zu wollen, ne? Aber es ist einfach ein Anstieg zu verzeichnen. Was jetzt wirklich Thema Angehörigenberatung angeht. Aber grundsätzlich haben wir natürlich auch viele drogenabhängige Erwachsene, mit denen wir Betreuung anbieten. Ne? Genau.
Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, also ich glaube, Bottrop ist eine Stadt, die hat 500.000 Einwohner, ne? Nee? 120 nur? Okay. Gut. Also, dann fangen wir mal neu an. Also 120 war das, ja? Okay. Also, Bottrop ist eine Stadt, die hat so 120.000 Einwohner. Und wir haben in der Beratung, also Jugendberatung, Drogenberatung, Angehörigenberatung, pro Jahr immer so um die 500 Personen, die wir beraten. Das hält sich auch relativ kontinuierlich über die Jahre. Wir machen ja immer eine Statistik. Davon sind auf jeden Fall die meisten Menschen, die wegen einem Problem kommen. Wir haben aber eben genau immer mehr Jugendliche, die ohne Drogenkonsum kommen, also die aus anderen Gründen zu uns kommen. Und die kleinste Gruppe, muss ich einmal überlegen, ich glaube so um die 50 im Jahr sind dann Angehörige, die sich bei uns auch Hilfe suchen.
Und zwar, ich hätte noch eine Frage. Arbeitet ihr mit dem Jugendamt oder mit dem Gesundheitsamt zusammen?
Ja, also wir arbeiten, wir kooperieren, ne, mit Jugendamt und Gesundheitsamt, und wir machen mit denen gemeinsame Projekte, also ne, mit dem Jugendamt zum Beispiel Peer-Projekte. Wir machen jetzt in diesen Jugend- und Drogenhilfefachtag, wo wir übrigens Salon 5 eingeladen haben, möchte ich noch mal kurz erwähnen. Ne? Genau. Wunderbar. genau, das sind alles Kooperationsprojekte, auch mit anderen Institutionen nochmal in der Stadt. Und wir machen uns gemeinsam Gedanken über die Situation von Jugendlichen, Drogenabhängigen hier in der Stadt. Ne? Also das ist über die Jahre gewachsen. Und auch wenn es um Kindeswohlgefährdung geht, haben wir ganz, ganz enge Kooperationen. Aber mir ist natürlich auch nochmal wichtig zu sagen, für uns ist das so, wenn Jugendliche zu uns kommen oder auch Drogenabhängige, dass wir eine ganz klare Grenze haben hinsichtlich Schweigepflicht. Also das, sonst kann man bei uns nicht sitzen und reden. Also auch wenn Eltern von Jugendlichen anrufen, bekommen die keine Auskünfte, auch nicht darüber, ob jemand da war oder nicht. Ne? Trotzdem kooperieren wir auf einer strukturellen Ebene mit dem Jugendamt und würden natürlich, wenn es um Kindeswohlgefährdung geht, auch tätig werden, aber nie ohne die Jugendlichen mit einzubinden. Also uns ist wichtig auf Augenhöhe und Autonomie, ne? Und immer alles miteinander besprechen. Weil sonst kann man manche Dinge bei uns nicht erzählen, wenn man denkt, oh Gott, gleich wird eine Entscheidung getroffen und dann sind meine Eltern, kriegen die Probleme oder so. Und ich will das zwar hier erzählen, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich mich da irgendwie zu positionieren will oder nicht. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig als Hintergrund. Und genauso ist es mit dem Gesundheitsamt oder mit anderen Ämtern oder der Justiz. Also völlig klar, bei uns kriegt keiner Auskünfte über unsere Menschen. Also wir haben auch ein Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht. Also wir müssen nicht aussagen als einzige Institution, also nicht als einzige, aber als eine der wenigen Institutionen. Ging das in die Richtung,
Ich habe eine ganz simple Frage jetzt noch. Was heißt Jugendhilfe? Bis wie vielen Jahren kommen die Leute zu euch?
Gute Frage. Jugendberatung heißt bei uns bis 27. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wenn jemand volljährig wird, dann dürfen die nicht mehr zu uns kommen, sondern wir gehen da eher auch nochmal von der Jugenddefinierung davon aus, zu gucken, okay, wann ist Adoleszenz so ein bisschen wirklich zu Ende? Und da sagt man ja so bis 27 und dann so ist in der Regel, also die meisten sind dann erwachsen. So viele machen ja auch vorher schon erwachsene Sachen, aber bis 27 kann man zu uns kommen. Und da ist vielleicht auch nochmal interessant zu sagen, das sind auch eben die einzigen, die ohne Drogenprobleme kommen können, aber eben auch die einzigen, die mit legalen Substanzen zu uns kommen. Also Alkohol und Rauchen ist auch nur bis 27. Dadurch, dass halt diese Beratungsstruktur in Deutschland illegale Substanzen und legale Substanzen, also Alkoholabhängigkeit, voneinander getrennt sind. Die Alkoholberatung in Bottrop liegt zum Beispiel beim Gesundheitsamt für erwachsene Menschen. Die machen wir jetzt nicht.
Ich wollte noch eine Sache hinzufügen, weil du halt gerade nochmal so schön gesagt hast, mit welchen Themen die Jugendlichen kommen. Also ohne Substanzkonsum und was ich gerade, glaube ich, gar nicht gesagt habe, ich habe ein bisschen was von Entwicklungsaufgaben, doch, habe ich wohl gesagt. Ich habe was zur sexuellen Identität gesagt, ne? Genau. Also auch so Themen wie Transgender, ne? Und wer bin ich und wieso und überhaupt werden bei uns, da sind die Leute richtig, ne? Genau. Habe ich aber schon gesagt.
Hi nochmal. Also ich habe mich extra ans Ende der Diskussion geschart, weil ich eine kleine Frage habe, die ein bisschen persönlich ist. Ich will nur wissen, was euch beide dazu antreibt, diese Arbeit zu machen und was euch da persönlich wichtig ist, beziehungsweise wie ihr da gelandet seid, wo ihr jetzt seid. Und ob ihr glücklich seid, natürlich auch. Also nicht so groß glücklich, weil das ist eine sehr große Definition, wie man was glücklich ist und was nicht. Aber ich glaube, meine Frage war verständlich. Zufrieden. Genau, zufrieden. Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr macht?
Ja, ich bin total zufrieden. Ich habe auch keine Scheu zu sagen, glücklich, ne? Damit, was ich da tun kann bei uns in der Beratungsstelle. Und was mich antreibt, ist, also ich mache jetzt mal ein bisschen platt, aber ich finde, es ist nicht platt. Es ist die Liebe zu Menschen und auch gerade die Liebe zu Menschen, die vielleicht an manchen Punkten nicht so gehört werden wie andere, ne? Also die vielleicht nicht so den Raum haben, nicht so die Lobby, und die Unterstützung brauchen, so.
Du hattest ja auch gefragt, wie wir dazu gekommen sind, ne? Also bei mir war das wirklich eher zufällig. Das Thema war in einem meiner Seminare im Studium, relativ am Anfang gab es was, da konnte man sich zu entscheiden, ob man das machen möchte. Und ich habe das mitgemacht, bin dadurch auch zu einem anderen Präventionsprojekt nochmal gekommen und fand das Thema sehr spannend, sodass ich am Ende auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe, über das Thema Suchtprävention. Und bin dann nach meinem Anerkennungsjahr in Duisburg, weil ich komme nämlich gar nicht aus dem Ruhrgebiet, hier hängen geblieben und in Bottrop gelandet und so in der Fachstelle für Prävention. Mache da unheimlich gerne meine Arbeit, weil man auch in Bottrop sich das Thema nochmal anders anguckt. Also diese Lobbyarbeit für Jugendliche, gerade hier auch kommunal, immer auch mal wieder mit dem Blick darauf, wie kriegt man das auch nochmal anders hin. Also wir haben uns ja auch sehr schnell damit auseinandergesetzt, welche Belastungen sind für Jugendliche durch Lockdowns entstanden. Und wir setzen uns auch immer wieder auseinander damit, wie werden Jugendliche eigentlich in der Öffentlichkeit dargestellt? Ist das eigentlich das, wie Jugendliche sich benehmen sind? Und dafür eine Lobby zu schaffen und für Jugendliche zu kämpfen, auch gegenüber Erwachsene, das macht mir Spaß.
Somit vielen Dank an euch beide. Ihr habt zumindest meine Perspektive auf Drogen erweitert und ich bin mir sicher, dass das auch für sehr viele aus dem Publikum genauso gilt. Danke natürlich auch an das tolle Publikum und eure super Fragen. Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe sehr, dass es bei euch ebenso der Fall war. Und ja, Dankeschön.
Erzähl mal, wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.